Labor Inside, Folge 29. Ich habe Semmerin, Harnbeschau für Profis. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf hier in diesem Podcast für das Labors.at Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Und mir gegenüber sitzt mein Sohn
Felix Endler. Ich habe jetzt mein Medizinstudium abgeschlossen und warte derzeit auf einen Basisausbildungsplatz.
Wunderbar. Heute reden wir über eine jahrtausende alte Tradition in der Medizin, über die Harnbeschau bzw. über den Harnstreifen, über die einfachste Untersuchung aus dem Harn. Doch zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Und wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität, wie wir täglich uns bemühen. Als Facharzt in diesem Labor verdiene natürlich auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten.
Ich hingegen habe keinerlei Interessenskonflikte. Ich verdiene kein Geld an Laborwerten. Ich werde lediglich fürs Blutabnehmen bezahlt.
Werbung Ende. Lieber Felix, heute reden wir über etwas, das eine jahrtausende alte Tradition hat, das ein bisschen von einem gewissen Herrn Galen kommt und leider nachwirkt. Die sogenannte Vier-Säfte-Lehre, diese Humoralpathologie, wo man gesagt hat, naja, alle Krankheiten sind Störungen aus dem Gleichgewicht der Säfte. Und am einfachsten kann man das testen, indem man in den Harn schaut. Das ist ja auch eine Körperflüssigkeit. Und aus dem hat sich ja auch die frühe diagnostische Medizin entwickelt. Die Ärzte hatten im Mittelalter ein Erkennungszeichen, das war das Harnbeschauglas, in dem der Patient sozusagen seinen Morgenharn gesammelt hat. Das sogenannte Uroskop. Und der Arzt, der Experte für Urinbeschau, hat hineingeschaut und hat anhand der Farbe, Form, Konsistenz, Geruch und Geschmack des Urins, Mahlzeit, dann herausgefunden, was der Patient denn so hat. Das waren meistens recht blumige Dinge, wie zum Beispiel eine Störung in irgendeinem Gallefluss. Die Therapie war meist relativ einfach, Aderlast bis zum Exitus des Patienten. Mittlerweile haben wir es da etwas weiterentwickelt, auch deswegen, weil einigen jungen Ärzten vor dem Verkrusten des Urins dermaßen gegraust haben, dass sie chemische Tests entwickelt haben, unter anderem auch, um Blutzucker nachzuweisen. Das waren die ersten Tests sozusagen auf Zuckerkrankheit, war einfach Zucker im Harn, der sozusagen bei Diabetes auftritt und damit konnte als erstes chemisch nachgewiesen werden, ob ein Patient zuckerkrank ist oder nicht. Der Grund war, dass den Herrn einfach so gegraust hat, darf er den Harn selbst zu kosten, ob er süß schmeckt, dass sie beschlossen haben, das kann die Chemie besser. Mittlerweile, das Erste, was wir machen, ist eigentlich ein Harnbefund mit einem Harnstreifen. Das ist so der Standardbefund. Ich nehme an, die meisten hatten schon so etwas. Technisch ist das ganz einfach.
Man hält einen Harnstreifen in einen Harnbecher, wartet ein paar Sekunden. Ich glaube, laut Hersteller sind es gleich eine Minute, die man warten soll. In der Praxis sind es meistens ein paar Sekunden und dann sieht man eigentlich eh schon, welche der Felder positiv sich verfärben. Und daneben hat man noch die Farbskala, wo man das dann genau abgleichen kann.
Ja. Wir im Labor haben natürlich dafür dann Geräte, die uns netterweise diese Harnstreifen auslesen und damit erspart man sich diverse Geruchs- und Geschmackstests. Das geht wunderbar, es ist sehr elegant. Man muss auf ein paar Einschränkungen natürlich aufmerksam machen. Das sind alles chemische Tests, das heißt, wir testen chemische Reaktionen, die so sind, als ob. Und natürlich bei jeder chemischen Reaktion gibt es Störreaktionen. Und ich würde gerne so die häufigsten Parameter durchgehen, die da so vorkommen und die gar nicht so uninteressant sind, weil sie sozusagen da sehr viel bereits auf einige Erkrankungen hinweisen können. Bei vielen Harnstreifen beginnt das mit dem spezifischen Gewicht.
Das heißt,
Nicht allen. Je nach Harnstreifen kann das natürlich ein bisschen unterschiedlich sein. Da gibt es mehr oder weniger Parameter. Was misst das spezifische Gewicht? Das misst mehr oder weniger die Konzentration des Harns. Warum ist das wichtig? Manchmal verliert die Niere die Konzentrationsfähigkeit und scheidet sehr viel unkonzentrierten Harn heraus. Und dann kann man ein bisschen abschätzen, wie ist denn die sogenannte Osmolarität. Auch auf die werden wir mal kommen, nämlich spätestens bei der Hyponatremie ist das ein ganz wichtiger Parameter. Aber wie gesagt, das ist ein ganz grober Marker und natürlich
ist auch oft von der Trinkmenge vom Patienten stark beeinflusst.
Die Frage natürlich auch, Morgenharn ist oft
ist oft deutlich konzentrierter
als der zweite Morgen haben.
Wie viel hat der Patient heute schon getrunken?
Richtig, also das kann auch durchaus variieren, also ein bisschen Vorsicht. Das heißt, das ist ein Marker, der sehr selten wirklich benötigt wird, aber natürlich meistens dabei ist. Es ist auch immer der pH dabei. Warum ist das wichtig? Der wird eigentlich ganz selten benötigt. Und zwar dann, wenn ein Patient einen Nierenstein hat, versucht man je nach Nierenstein sozusagen den Harn eher alkalisch oder sauer zu halten, je nachdem, was das für ein Harnstein ist.
Genau, je nach Zusammensetzung, dass man gezielt auflösen kann.
Richtig. Und der ist auch ein gefundenes Fressen für Leute, die sich gerne basisch ernähren. Dazu muss man sagen, wenn man sich eher pflanzlich ernährt, ist der Harn eher basisch. Wenn man sich eher mit tierischem Eiweiß sozusagen ernährt, also klassisch österreichisch, ist der Harn eher sauer, weil dann einfach mehr Harnsäure ausgeschieden wird. In der Praxis ist ja die Niere auch eines der wichtigsten Organe, die diesen Säure-Base-Haushalt reguliert. Und man muss jetzt nicht extra Basen zufügen. Wenn man sich wohler fühlt, kann man das natürlich tun. Und das Basenpulver verkauft sich ja recht gut in der Apotheke deswegen. Also auch ein Marker, der relativ selten benutzt wird. Wesentlich häufiger brauche ich natürlich die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Und da muss man eines wissen, wir messen jetzt nicht die weißen Blutkörperchen mit diesem Test, sondern die Leukozytenesterase, also ein Enzym, das auf diesen Leukozyten drauf ist. Wenn der Patient weiße Blutkörperchen ausscheidet, ist das ganz klassisch für dich.
Ein klassischer Hinweis für einen Harnwegsinfekt. Wenn er zusätzlich noch die klassischen Symptome, Schmerzen beim Harnlassen, vielleicht auch Fieber oder Flankenschmerz schon hat, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass der Patient einen Harnwegsinfekt hat. Zusätzliche Bestätigung wäre dann noch Nitrit, zwar nicht immer, aber in vielen Fällen. Und dann halt noch das Blut im Harn. Das wäre dann so die Dreifachkombi, die für einen Harnwegsinfekt im Richtig. Klassischen Sinn spricht.
Ja, was muss man dazu wissen? Vorsicht, auch Leukozyten sind relativ häufig falsch positiv. Und zwar wann, wenn der Harn ein bisschen kontaminiert ist durch irgendwelche vaginalen oder genitalen Sekrete. Das kann passieren. Dann kann es sein, dass der Leukozytenwert falsch positiv ist. Im Labor machen wir dann immer noch eine mikroskopische Analyse in Harnsediment und können dann die Leukozyten im Mikroskop nachweisen. Wenn wir dort keine Leukozyten sehen, ist auch alles klar, dann war es falsch positiv. Das heißt, den Harnstreifen, Leukozytenwert alleine, ohne Symptome, bitte mit einer gewissen Vorsicht sehen.
Grundsätzlich gilt auch, eine asymptomatische Leukozytorie ist nicht therapiebedürftig. Wenn der Patient keine Symptome hat, es ihm völlig gut geht, braucht er auch deshalb kein Antibiotikum.
Richtig. Auch wenn der Patient zum Beispiel Bakterien ausscheidet, aber kein Problem hat, auch dann braucht er natürlich keine Behandlung. Die meisten dieser Bakterien, die wir im Harn im Mikroskop nachweisen, sind oft vom äußeren Genitale, das ja natürlich auch da durchgespült wird bei der Harngewinnung. Der zweite Marker ist Nitrit. Was ist das? Das wird dann positiv, wenn bestimmte Bakterien, also vor allem Escherichia coli, die Harnwegsinfekte verursachen. Aus dem Nitrat im Harn, die Niere scheidet auch Stickstoff aus, Nitrit machen und das kann man nachweisen. Wenn das gemeinsam mit dem Leukozyten positiv ist, dann weist das sehr stark auf einen Harnwegsinfekt hin, vor allem wenn der Patient Probleme hat. Wenn der Harn sehr lange steht, kann es auch falsch positiv sein, dann wachsen auch die Bakterien im Harn einfach weiter und dann wird Nitrit gebildet. Also bei sehr alten Proben kann auch das Nitrit einmal positiv sein. Und die weitere Reduktion zu Ammoniak ist auch der Grund für das Aroma, das sich aus manchen Bahnhofstoiletten oder Autobahntoiletten niederschlägt. Speziell die Herrentoiletten sind da meistens sehr ammoniakhältig. Aber das ist Gott sei Dank kein medizinisches Problem, sondern ein Hygieneproblem. Ein dritter Parameter, der auch sehr wichtig ist, aber auch leider sehr oft falsch positiv, ist das Blut. Was messen wir da? Wir messen das Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff. Und zwar, der hat eine oxidierende Wirkung und wir messen diese oxidierende Wirkung in einer chemischen Reaktion. Das heißt, andere Substanzen können das auch sehr wohl hervorrufen. Das muss nicht immer Blut sein. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil wir wissen, wenn sozusagen der Harnstreifen Blut anzeigt, ist das in fast 30% der Fälle nicht der Fall. Das ist falsch positiv. Die Hauptursache ist, wenn der Harn sehr konzentriert ist. Genau. Dann muss man das ein bisschen sozusagen immer mit Vorsicht sehen. Und dann sollte auf jeden Fall ein Harnsediment gemacht werden, um zu schauen, ob der wirklich rote Blutkörperchen hat. Das ist natürlich ein Zeichen dann entweder für eine Blutung oder für etwas anderes. Oder
nur die Monatsblutung bei weiblichen Patienten.
Das ist eine typische Fehlerquellung. Das ist der Klassiker, wenn Frauen ihre Monatsblutung haben, dann sind auch natürlich auch rote Blutkörperchen nachweisbar im Harnstreifen. wenn das wiederholt positiv ist, also wenn man einmal einen positiven Wert hat, der Patient hat keine Probleme, wird man das wiederholen. Wenn das wiederholt positiv ist und es ist keine Patientin, die gerade die Regel hat, sollte man das auf jeden Fall hinterfragen. Das können Nierenerkrankungen dahinter stecken, zum Teil recht gravierende. Aber bei älteren Patienten mit einer persistierenden Hämaturie, die sieht man oft nicht, also das Blut ist so gering verdünnt, dass man es gar nicht sieht, kann natürlich auch ein Blasenkrebs dahinter stecken. Das heißt, in dem Fall sollte man das auf jeden Fall abklären, wenn das länger anhält. Aber wie gesagt, Vorsicht, knapp die Hälfte dieser Tests ist falsch positiv, einfach wenn der Harn etwas konzentrierter ist. Klar, wenn der Patient 16 Stunden nüchtern war, bevor er ins Labor geht oder zum Arzt geht und dann auch noch Harn abgibt, ist natürlich der Harn etwas konzentrierter.
Wobei, das wird man ja dann im Sediment wieder sehen.
Das sieht man immer im Sediment, das heißt auch ein positiver Hämoglobinbefund muss immer mit einem Harnsediment bestätigt werden. Wenn der Arzt kein Mikroskop hat, sollte es auf jeden Fall einmal wiederholen und dann zur Sicherheit auch ins Labor schicken.
Wobei man muss dazu sagen, wenn das jetzt bei einer asymptomatischen Hämaturie ist, dann macht es Sinn. Wenn das jetzt ein Patient mit einem Harnwegsinfekt mit klassischer Symptomatik ist, wäre es ja durchaus, dass man sagen
kann, dann habe ich einen Grund dafür, dann verzichte ich natürlich, weil dann werde ich einmal den Harnwegsinfekt behandeln, bevor ich da den in 3 Monaten wieder herbitte. Der dritte Wert, der relativ häufig positiv ist, das Eiweiß, das Protein. Man muss ein bisschen aufpassen, was erfasst das sozusagen. Der normale Harn ist ja eiweißfrei, das heißt, das Protein sollte negativ sein. Wenn das Protein erhöht ist und die Leukozyten nicht erhöht sind, bitte Vorsicht, das kann ein Hinweis auf eine Nierenerkrankung sein. Gleichzeitig, was kann auch noch sozusagen das Ganze beeinflussen? Manche jungen Männer, also speziell junge Männer oder junge Leute, haben oft eine Proteinurie nach dem Sport, bei Stress. Das reicht aber auch, wenn man die Stiegen hinaufsteigt, dass man zum Beispiel ein bisschen Eiweiß im Harn hat. Also ein bisschen Eiweiß im Harn kann durchaus sozusagen in einzelnen Situationen vorkommen. Das heißt, man sollte es auf jeden Fall ernst nehmen und wahrscheinlich nach 3 Monaten den Test wiederholen. Wenn das eine persistierende Proteinurie ist, müsste man den auch auf jeden Fall anschauen auf eine seltenere Nierenerkrankung. Das sind manchmal Autoimmunerkrankungen, die man sehr gut behandeln kann. Glomerulonephritiden zum Beispiel. Immer ernst nehmen sollte man eine isolierte Makroproteinämie, wenn das Protein stark erhöht ist und der Patient keinen Harnwegsinfekt hat, keine Leukozyten. Genau. Natürlich, beim Harnwegsinfekt habe ich auch Eiweiß im Harn. Dann sollte man das auf jeden Fall anschauen und auf jeden Fall abklären, was da dahinter steckt. Häufigste Ursache sind da eben Nierenerkrankungen. Die zweithäufigste Ursache sind manchmal irgendwelche Myelome oder Paraproteinämien. Auch die können auftreten, wobei diese Leichtketten, die da ausgeschieden werden, sehr schlecht erfasst werden mit dem Proteinwert. Und Limitation, bitte Vorsicht. Wenn ich in Richtung Nierenerkrankung gehe, damit werden wir uns die nächsten 3 Folgen beschäftigen, messe ich auch immer das Albumin, das Haupteiweiß im Blut, im Harn. Und der Proteintest am Harnstreifen reicht dafür nicht aus. Wir müssen da viel sensitiver messen, damit wir auch kleine Ausscheidungen von Albumin im Harn messen.
Die Albumin-Kreatinin-Ratio im
Harn. Da messen wir die Albumin-Kreatinin-Ratio. Das ist eine eigene Folge, das kommt noch extra, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, die wird viel zu wenig verwendet, vor allem bei Leuten mit Hypertonie und bei Diabetes, die ja oft Nierenerkrankungen bekommen. Glucose ist relativ häufig positiv, vor allem bei Zuckerkranken. Wenn der Blutzucker
über 180 ist klassischerweise,
dann scheidet man ein bisschen Glucose aus. Das heißt, auch nach einer Sachertorte kann einmal die Glucose leicht erhöht sein.
Wobei man sagen muss, bei einem Gesunden wäre es an sich jetzt nicht zu erwarten.
Richtig, also man sollte auf jeden Fall dann den Blutzucker bestimmen.
Genau.
Und auf jeden Fall einmal ein bisschen hinterfragen, woher die Glucose kommt. Weil oft ist zumindest ein Diabetes oder ein Prädiabetes im Raum und der Patient ist ein bisschen süß.
Genau. Man muss allerdings dazu sagen, ein positiver Harnstreifen bei Diabetikern ist jetzt nicht zwingend ein Hinweis, dass die schlecht eingestellt sind. Wenn die klassischen SGLT2-Hämmer, die heutzutage die meisten Diabetiker schon kriegen, gerade die Typ-2-Diabetiker, wird der Zucker ja vermehrt über die Niere ausgeschieden. Dadurch hat so gut wie jeder Diabetiker mit SGLT2-Hämmer einen positiven Glucose-Harnstreifen.
Ja.
Ist nichts Schlimmes. Das Problem ist Harnwegsinfekte. Häufen sich dadurch.
Also sie können auftreten.
Können häufiger auftreten, aber eine positive Glucose ist eigentlich nicht weiter abklärungsbedürftig. Ist sogar ein positives Zeichen, was zeigt, dass die SGLT2-Hämmer wirken.
Ja. Ein Wert, der immer mit Vorsicht zu genießen ist, sind die Ketone. Was ist das? Da misst man vor allem Aceton und Acetoacetat. Das zeigt eine vermehrte Fettverbrennung an. Das heißt, wenn der Körper zu wenig Zucker zur Verfügung hat, geht er dann auf die Fette zurück und dann bilden sich auch Ketone. Wann ist das wichtig? Die Kombination aus erhöhtem Blutzucker und Ketonen ist immer kritisch im Hahn, weil das geht in Richtung Ketoazidose. Das sind Diabetiker, die haben meistens sehr hohe Blutzuckerspiegel und erhöhte Ketone, die kriegen eine Azidose, das ist ein Alarmzeichen. Dem muss man auf jeden Fall nachgehen, dem auf jeden Fall einen Blutzucker bestimmen und den auf jeden Fall behandeln. Wenn ein Patient länger nüchtern ist, dann hat er meistens eine negative Glukose und positive Ketone. Das sagt eigentlich gar nichts aus, außer dass der Patient sozusagen gerade sein Fett verbrennt. Es gibt auch eigene Diäten dafür, die dann immer ihre Ketonkörper messen. Das sind die Keto-Diäten. Ob die gesund sind oder nicht, kann ich als Labormediziner Gott sei Dank nicht sagen. Das wissen die Ernährungswissenschaftler besser. Und die sind sich auch nicht einig damit, ob das jetzt etwas bringt oder nicht. Es gibt einen sehr lustigen Parameter. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum der unbedingt am Harnstreifen drauf ist. Das ist Urobilinogen. Wird auch bei der Gesunduntersuchung eingefordert, dass man den macht. Ich weiß noch bis heute nicht, warum. Was ist das? Das ist ein Marker aus dem Bilirubinstoffwechsel und zeigt eigentlich, dass vermehrt sozusagen Bilirubin abgebaut wird. Das kann bei einer Hämolyse sein, also wenn der Patient irgendwie den Blutzerfall hat, oder bei einem Leberschaden, wo das ist, irgendeine Störung im Bilirubinstoffwechsel in der Bilirubinausscheidung ist. De facto gibt es dafür viel bessere Marker, die wir heute verwenden, nämlich schlicht und einfach die Leberwerte, über die wir schon geplaudert haben. Also das ist ein Marker, der ist einfach historisch drauf. Warum der noch immer in der Gesunduntersuchung zwingend erforderlich ist, weiß ich nicht, aber die österreichische Gesunduntersuchung ist auch schon etwas länger her. Welche Muster sind sozusagen für dich als zukünftigen Arzt besonders kritisch? Du hast gesagt, wenn der Patient ein Brennen...
Also klassisch die Harnwegsinfektsymptomatik, Brennen, häufiges Harnlassen, vielleicht sogar ein rötlicher Urin, weil schon viel Blut drinnen ist. Das sind so die klassischen Symptome, die man gerade in der Hausarztpraxis oder in der Notaufnahme am häufigsten sieht. Dann, was eher ins Kritische geht, was man nicht so sieht, sind die Proteinämien oder eine schleichende Hämaturie. In dem Fall kann es sowohl eine Makro- wie auch eine Mikrohämaturie sein. Bei einer Makrohämaturie wäre halt die Abklärung durchaus zügig empfohlen. Also eine neu aufgetretene Makrohämaturie sollte auf jeden Fall urologisch zeitnah abgeklärt werden. Sieht bereits
die Rotfärbung im Harn, da kommt aber auch der Patient gleich.
Die kommen meistens relativ schnell, weil es doch beunruhigender ausschaut. Bei der Mikrohämaturie würde ich auf jeden Fall immer eine Verlaufskontrolle machen und den Patient befragen, gerade bei jungen Frauen, ob sie gerade ihre Regelblutung haben. Wenn ja, würde sogar fast meiner Meinung nach nichts dagegen sprechen, das einfach damit zu belassen und beim nächsten Mal zu kontrollieren. Wenn die Patienten besorgt sind, spricht nichts dagegen, 2 bis 3 Wochen eine erneute Kontrolle zu machen. In fast allen Fällen ist es dann negativ. Wenn alles in Ordnung ist, kann man das damit dann belassen.
Und beim Blut auf jeden Fall immer an das Harnsediment denken. Wenn da irgendetwas Komisches drinnen ist, das ist relativ oft falsch positiv, nämlich dann, wenn der Harn konzentriert ist. Und Eiweiß haben wir schon gesagt, also wenn man wenig Eiweiß ausscheidet, also wenn das nur schwach positiv ist und der Patient keine Probleme hat, kann man das wahrscheinlich kontrollieren. Genau. Bei einer starken Proteinurie, wo der nicht auch Leukozyten hat und einen Harnwegsinfekt, das sollte man auf jeden Fall abklären. Das geht in Richtung Glomerulonephritis, Nephropathie, auf jeden Fall Nierenschaden, den man rasch behandeln sollte, bevor die Niere sozusagen Schaden erleidet. Welche Kombination ist auch noch kritisch? Was möchten wir auch noch mitgeben? Glucose erhöht und Ketone erhöht. Da ist aber nicht Feuer am Dach, aber es sollte ein bisschen auf jeden Fall einen zweiten Blick geben.
Genau.
Weil das geht in Richtung Ketoazidose beim Diabetiker. Und was auch wichtig ist, und das ist die letzte Message beim Harnstreifen, es sind chemische Tests, die werden manchmal beeinflusst. Das heißt, ein isoliert erhöhter Wert ohne Klinik im Zweifelsfall immer wiederholen.
Und auch immer den Patienten dazu anschauen, passt das zu den Symptomen? Wenn er jetzt nur Leukozyten erhöht hat und mir sagt, ihm geht es völlig gut, er hat keine Probleme, wird er kein Antibiotikum für einen Harnwegsinfekt akut benötigen.
Richtig, weil isolierte Leukozytose im Harn, das Sediment ist meistens negativ, sind meistens irgendwelche Vaginal- oder Genitalsekrete, die halt einmal bei der Harnabgabe passieren. Und noch ein Punkt, worauf man auch den Patienten aufmerksam machen sollte vor der Harnabgabe, Ideal ist es für den Harnstreif, einen Mittelstrahlharn zu machen. Warum? Na klar, das äußere Genitale ist ein bisschen kontaminiert mit Sekreten, mit Bakterien, mit ein paar Hautzellen. Das heißt, was macht man? Die erste Portion des Harns geht in die Toilette. Dann darf man sozusagen den Harnbecher füllen. Das ist der sogenannte Mittelstrahlharn. Und dann darf man sozusagen den Rest in der Toilette lassen. Auch die zweite Bitte an die Patienten, 2 bis 3 Finger Harnbecher reichen.
Genau, er muss nicht randvoll sein.
Es muss weder randvoll sein, 3 Tropfen sind wieder ein bisschen wenig, dann tun wir uns schwer mit der Analyse.
Und wenn er zugeschraubt ist, ist es dann noch erfreulicher.
Ja, auch zugeschraubte Harnbecher machen uns mehr Freude als offene Harnbecher.
Der leicht zugeschraubte.
Dann im Auto umfallen oder in der Ordination umfallen und dort sozusagen für eher einen erhöhten Putzbedarf sorgen.
Und Harnbecher nie am Deckel hochheben. Das macht man nur einmal.
Richtig. Warum sind nicht alle zugeschraubt? Also auch die Bitte in der Ordination, immer kurze Kontrolle, ob der Harnbecher vom Patienten auch zugeschraubt ist. Manchmal gehen diese Gewinde ein bisschen schlecht. Das sind nicht die besten Qualitäten immer. Und bevor der sozusagen weit ins Labor geschickt wird oder bevor der weiterverarbeitet wird.
Was auch noch ein Punkt ist, was mir gerade eingefallen ist, was ganz häufig vorkommt, dass Patienten den Harn, wenn sie jetzt keine Harnbecher zu Hause haben, im Marmeladeglas dann in die Ordination bringen, da dann immer die Glucose mit gewisser Vorsicht genießen, ob das Marmeladeglas wirklich so ganz sauber war oder ob die positive Glucose nicht der Marmeladerest, der noch im Glas drinnen gepickt ist.
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich möglich, wenn der Patient unbedingt seinen Harn mitnehmen möchte. Sinnvoller ist es, gleich ihm einen Harnbecher mitzugeben.
Genau.
Wenn der Patient mit dem Marmeladeglas kommt, bitten Sie ihn vorher, dass er das vorher im Geschirrspüler ausgewaschen hat.
Oder einfach fürs nächste Mal einen Harnbecher mitgeben. Dann.
Richtig. Weil, sagen wir mal so, die Glucose im Marmeladeglas ist dann nicht unbedingt repräsentativ für den Patienten. Und dass man Himbeeren nachweisen kann im Harnsediment, was der Himbeermarmelade, ist vielleicht auch nicht krankheitsrelevant. Zumindest nicht immer. Ja. Vielleicht ist es beim Diabetiker auch ein Hinweis auf eine gesunde Ernährung. Okay, das war es schon wieder zum Harnstreifen. Und zum Abschluss hätten wir noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, empfehlt ihn einfach jemand, den ihr nicht mögt. Und gerade wir Labormediziner wissen alles besser, aber bei weitem nicht alles. Das heißt, wir sind auch dankbar über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at. Ich freue mich genauso auch über Themenvorschläge, über neue Folgen zum Thema Labormedizin. Und wir versuchen euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Wir versuchen auch Fakten und Meinungen zu trennen und hoffen, dass uns das ab und zu gelingt. Aber bitte beachtet, die medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum. Das heißt, Erkenntnisse können sich ändern und wie die Geschichte zeigt, überwiegend die Irrtümer. Auch die Harnbeschau ist Gott sei Dank jetzt durch chemische Methoden abgelöst worden. Also es wäre für mich entsetzlich, jeden Tag 1000 Harne zu verkosten. Vielleicht erzählen wir euch in einem Jahr schon etwas anderes. Wir haben heute den August 2026. Und beachtet auch, gerade wir Labormediziner haben eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Das ist kein Wunder, unsere Patienten sind eigentlich immer Blutröhrchen mit 16 mm Durchmesser.
Oder Harnbecher.
Oder in dem Fall Harnbecher mit ein bisschen mehr Durchmesser. Das heißt, dieser Podcast kann natürlich kein Gespräch mit eurer Hausärztin im Hausarzt ersetzen. Der kennt euch seit Jahren und nicht nur aufgrund eines Laborwerts. Wir haben auch mit unseren Anwälten gesprochen. Die haben uns gebeten, darauf hinzuweisen, dass sich dieser Podcast an medizinisches Fachpersonal richtet. Das geben wir auch gerne weiter, aber wir freuen uns natürlich über jede Hörerin und jeden Hörer.
Und natürlich, der Podcast ersetzt kein Gespräch mit dem Hausarzt. Der kennt euch seit Jahren und kennt euch natürlich besser und kann die Therapie umfassender machen, wie dieser Podcast.
Und wie wir auch in dem Podcast betont haben, Laborwerte und auch Harnwerte müssen immer in Zusammenhang mit dem Patienten und mit seinen Beschwerden beurteilt werden und sind jetzt per se kein Dogma. Danke auch an Lukas Schweizer für Musik und Schneiden.